Was denkt ihr, wie viel ein Leben wert ist? Menschliches Leben jetzt. Jetzt in Euro gesprochen. Denkt ihr, man könnte es festmachen irgendwie? 2,50 €? Rein materiell gesehen, ne, der Mensch besteht so zwischen 50-80% aus Wasser, je nach Alter und Befinden. Ein paar Mineralien dazu. So viel wie eine Brausetablette vielleicht, ne? Wenn man es rein materialistisch sieht, vielleicht 1-2 €. Vielleicht, wenn wir unsere Organe ausschlachten würden und verkaufen würden, würden wir vielleicht ein paar zigtausend oder vielleicht sogar ein paar hunderttausend Euro zusammenkriegen. Ich habe gelesen, das durchschnittliche Straßenverkehrsopfer kostet der deutschen Volkswirtschaft 1,2 Millionen. Vielleicht sollte man den Wert des Menschen daran festmachen. Oder dann gab es eine Gruppe von Ökonomen, die haben Schmerzensgeldurteile analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass durchschnittlich der Mensch 1,7 Millionen Euro wert ist. Mindestens 600.000, höchste Wert war 5,3 Millionen. Das war so deren rein ökonomisch gesehener Schluss. Aber ihr wisst, es gibt natürlich besondere Menschen, die haben einen wesentlich höheren Marktwert. Als der Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Real Madrid gewechselt hat, wurde für ihn 93 Millionen Euro bezahlt. Aber was denkt ihr? Denkt ihr, ist es zulässig, den Wert eines Menschen oder den Wert eines Menschenlebens so zu bestimmen? Rein ökonomisch? Und was denkt ihr, ist es okay? Ist es zulässig, einen Menschen wertvoller zu sehen als einen anderen Menschen? Vielleicht aufgrund von Aussehen oder Intelligenz oder Alter oder Geschlecht, aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften? Was denkt ihr? Ich möchte euch ein bisschen was von einem Artikel vorlesen, der vor etwa einem Monat im Journal of Medical Ethics, also im Journal für Ethik in der Medizin, erschienen ist von zwei Wissenschaftlern, die in Australien tätig sind und die genau zu dem Schluss gekommen sind eigentlich und gesagt haben, ja, es macht einen Unterschied. Und diese zwei Philosophen, die haben sich dafür ausgesprochen, dass es erlaubt sein soll, Säuglinge bis zu einem gewissen Alter zu ermorden. Haben sich nicht genau festgelegt, bis zu welchem Zeitpunkt, haben gemeint, da können sich dann die Psychologen oder Psychiater oder Neurologen drum kümmern, das festzustellen. Aber prinzipiell sollte es möglich sein, einen neugeborenen Menschen zumindest für ein paar Tage zu beurteilen und wegzuschaffen. Und die Sache ist, die haben dieses Personsein eines Menschen, die haben dann einen Unterschied gemacht zwischen dem Personsein im Gegensatz zum einfachen Menschsein. Und das verbundene Recht auf Leben, das haben die festgemacht an bestimmten kognitiven Fähigkeiten dieses Menschen oder dieses Kindes. Also ein bestimmtes Maß an Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, sich selbst einen Wert zuzuschreiben, die Fähigkeit, Ziele zu haben für sein Leben und so weiter. Klammerbemerkung, dieselbe Argumentation könnte man natürlich auch führen für alte Menschen, demente Menschen zum Beispiel oder geistlich behinderte Menschen, die diese Eigenschaften vielleicht auch nicht haben. Die würden dann auch ihr Personsein und ihr Lebensrecht auch verlieren, nach der Argumentation. Aber ich möchte euch ein bisschen was zitieren aus diesem Artikel, aus einem Artikel, der im Focus Magazin erschienen ist, über diesen Artikel. Da schreiben die, Babys seien oft eine zu große Belastung. Die Autoren fordern, dass Eltern das Leben ihres Babys beenden lassen dürfen, wenn sie sich überfordert fühlen und wirtschaftliche, soziale oder psychologische Umstände es ihnen unmöglich machen, sich um ihr Kind zu kümmern. Ein Kind zu haben kann für manche Frauen eine unerträgliche psychische Belastung bedeuten. Beispielsweise, wenn der Partner die werdende Mutter in der Schwangerschaft verlässt oder sich nach der Geburt herausstellt, dass das Baby behindert ist. Und diese zwei australischen Wissenschaftler stützen sich auf zwei Argumente, die auf diesem philosophischen Personenbegriff basieren. Und zwar sagen sie, bei einem Neugeborenen handle es sich zwar um ein menschliches Wesen, nicht aber um eine Person, argumentieren die Autoren. Als Person definieren sie ein Individuum, das fähig ist, seiner eigenen Existenz einen gewissen, mindestens rudimentären Wert zuzuschreiben. In diesem Sinn, dass es für das Individuum einen Verlust bedeutet, dieser Existenz beraubt zu werden. In den ersten Tagen und Wochen fehle einem Baby aber eben noch dieser minimale Level an Selbstbewusstsein, argumentieren die Autoren. Also fehlt ihnen, wie auch einem Fötus, das heißt einem Menschen, der noch nicht geboren ist, der abgetrieben werden darf, die Eigenschaften, die es rechtfertigen, einem Individuum das Recht auf Leben zuzusprechen. In einem zweiten Schritt erörtern die Ethiker, dass es keinen Sinn mache, davon auszugehen, dass einem Neugeborenen oder einem Fötus Schaden zugefügt werde, indem ihm verweigert wird, eine tatsächliche Person zu werden. Da die geistige Entwicklung nicht ausgeprägt sei, sei ein Neugeborenes demnach auch nicht in der Lage, diesen Schaden, den Verlust des eigenen Lebens, zu empfinden. Andererseits sagen die, haben die Eltern zum Beispiel dieses Kindes oder die Geschwister oder die Gesellschaft, die von der Geburt des Kindes positiv oder negativ beeinflusst werden kann, diese Fähigkeiten. Und deshalb, so ist die Argumentation, sollten ihre Rechte und Interessen höher bewertet werden in einer Entscheidung über eine Abtreibung des Kindes oder eine Tötung nach der Geburt. Soweit die theoretische Argumentation. Und dann fassen Sie zusammen, wenn es zum Zeitpunkt der Geburt aus gesundheitlichen, sozialen, finanziellen oder psychologischen Gründen für jemanden zur unerträglichen Last geworden sei, sich um seine Nachkommen zu kümmern, dann sollten Menschen die Chance bekommen, nicht gezwungen zu werden, etwas zu tun, das sie nicht leisten können. Oder wollen, würde ich mal hinzufügen, als Klammerbemerkung. Also auf gut Deutsch, diese Wissenschaftler fordern, dass die Eltern eines Kindes die Gelegenheit haben sollten, ihr Baby für einen bestimmten Zeitraum nach der Geburt umbringen zu lassen oder umzubringen. Und zwar aus denselben Gründen, aus denen sie es auch vor der Geburt umbringen dürfen. Ihnen das erlaubt es, auch in unserer Gesellschaft. Weiß nicht, wie es euch geht bei so einem Artikel. Ich war erstmal geschockt, als ich darüber gehört und es gelesen habe. Aber dann war ich diesen Autoren eigentlich dankbar, dass sie nämlich genau diese falschen Argumente der Befürworter von Abtreibung aufzeigen, wohin das führt. Ich persönlich glaube, dass ich habe auch den englischen Artikel gelesen, ich glaube, dass dieser Fokusartikel missverständlich ist ein bisschen. Diese Forscher, die fordern oder wollen nämlich eigentlich nicht wirklich, dass Babys ermordet werden. Dieser Artikel wurde im Kontext einer Debatte um die Abtreibung geschrieben. Und diese Autoren zeigen einfach aus, wo wir landen, wenn man mit den heutigen Argumenten für eine Abtreibung einfach mal den Geburtszeitpunkt außer Acht lässt und logisch zu Ende denkt. Und es ist logisch, denn der Zeitpunkt der Geburt ist eigentlich auch nur ein rein willkürlich gewählter Zeitpunkt, zu sagen, okay, vorher hat ein Mensch ein Recht auf Leben und nachher nicht. Ein Baby ist 10 Minuten vor der Geburt genau dasselbe wie 10 Minuten nach der Geburt. Das kann bei einem Kaiserschnitt sehr schnell gehen, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Wir haben 2 Kinder innerhalb von 2 Minuten so auf die Welt gebracht oder bringen lassen. Und ein Mensch, ein Mensch ist 3 Wochen nach seiner Empfängnis genauso noch in der Entwicklung in seinem Leben wie 3 Wochen oder von mir aus 3 Monate nach seiner Geburt und ist genauso abhängig wie ein Kleinkind von anderen. Also diese Grenzen sind eigentlich sehr willkürlich gewählt. Mit der Empfängnis, das heißt der Verschmelzung einer Eizelle und einer Samenzelle, beginnt die Lebensgeschichte eines einzigartigen Menschen. Eines Menschen, der vorher nicht war und der nachher nie mehr sein wird. Wird nie mehr denselben geben. Und ab diesem Zeitpunkt steht eigentlich das Geschlecht fest dieses Kindes, das Aussehen, zum Beispiel welche Haarfarbe es haben wird, welche Augenfarbe dieser Mensch haben wird, Körpergröße, das steht schon alles fest. Auch Begabungen, Persönlichkeit, wahrscheinlich ein Stück weit sogar, wie lange dieses Leben dauern wird, wenn nicht irgendeine Außeneinwirkung dazwischen kommt. Also von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod eines Menschen ist sein Leben eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Da gibt es keinen logischen Punkt, wo es plötzlich einen Sprung gibt und man sagen könnte, okay, jetzt ist es Leben und jetzt ist es nicht Leben. Nach der Befruchtung teilt sich die Eizelle nach ein paar Stunden zum ersten Mal in 2 Zellen. Nach einer Woche nistet sich dieser neue Mensch in die Gebärmutter ein. Nach 3 Wochen etwa beginnt das Herz schon zu schlagen. Zu dem Zeitpunkt fragt sich die Mutter vielleicht zum ersten Mal, ob sie schwanger ist, weil da die Regelblutung ausbleibt. Nach 5 Wochen kann man die Herztöne schon mit einem Kardiogramm hören. Nach 8 Wochen sind schon alle Organe angelegt. Es wächst nur noch weiter und entwickelt sich noch weiter. Nach 9 Wochen ist dieser Mensch körperlich eigentlich schon voll ausgebildet. Er greift schon um sich herum, lutscht auf dem Daumen, macht Turnübungen. Nach 12 Wochen ist er fähig zu lernen eigentlich schon. Er erlebt schon Lärm, erlebt die Mutter, schläft. Wenn die Mutter schläft, ist ungefähr so groß mit 12 Wochen. Kleiner Mensch. Aber in unserem Land darf ein solcher Mensch, eigentlich egal aus welchem Grund, ermordet werden ohne Konsequenz. Einzige, was zählt, ist, dass die Mutter sagt, ich will es. Und ich stelle es mal wirklich in Frage, wie viele es wirklich wollen. Können wir uns nachher noch drüber unterhalten. Aber so ist die Rechtslage in unserem Land. Und die ersten 12 Wochen eines menschlichen Lebens im Mutterleib sind statistisch gesehen die gefährlichsten Wochen eines ganzen Menschenlebens. Also wenn du die ersten 12 Wochen nach der Empfängnis überlebt hast, hast du schon viel geschafft. Und Gesetzeslage ist so, dass es möglich ist, ein ungeborenes Kind bis zur Geburt zu töten. Aus medizinischen Gründen, wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist und dazu zählt auch die psychische Gesundheit und ich meine, ihr seht schon, das kann man sehr weit auslegen, da ist viel Spielraum da. Statistisch gesehen werden pro Jahr in Deutschland ungefähr 110.000 Menschen umgebracht, bevor sie geboren werden. Das sind ungefähr 15% aller Kinder. Und das ist die offizielle Statistik und das Bundesamt für Statistik räumt selber ein, dass diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, weil die Dunkelziffer und die Fälle, die nicht gemeldet werden, wahrscheinlich relativ hoch sind. Manche Experten meinen, dass die wahre Zahl wahrscheinlich doppelt so hoch ist, ungefähr 200.000 Menschen pro Jahr. Überlegt euch das mal, wenn wir jetzt, sagen wir, 40 Leute hier sind, was würde das bedeuten? Bleiben wir bei der niedrigen Zahl, nur 15%. 10% wären 4, 15% wären 6 von uns, die einfach nicht mehr da wären. Können wir durchzählen hier. Markus wäre der Erste, der fehlen würde, die Marianne vielleicht die Zweite, Manfred der Dritte, Anella würde es erwischen, Jochen, Willi. Was für eine Tragödie wäre das, wenn diese Menschen nimmer da wären. Was für ein Verlust für uns alle. Das ist eine Tragödie. 110.000 Menschen pro Jahr betroffen. Und das sind nur die Kinder. Ne? Es sind ja noch die Eltern betroffen, Mutter, Vater, Großeltern. Mütter, auf die oft ein enormer Druck ausgeübt wird, eine Entscheidung zu treffen, das eigene Kind umbringen zu lassen. Das ist furchtbar. Das sind hunderttausende Menschen im Jahr betroffen. Hunderttausende Menschen, die hier Leid auf sich laden, Schuld auf sich laden. Das ist zum Weinen. Und ich glaube, wir sollten weinen um diese Menschen. Ich glaube, das ist Gottes Herz. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, wenn du Schuld auf dich geladen hast, wenn dir das Herz wehtut und du dich verdammt fühlst und verletzt fühlst, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Er hasst deine Sünde, aber er liebt dich leidenschaftlich. So sehr, dass Jesus für dich Mensch geworden ist und ein perfektes Leben gelebt hast, was du nicht leben kannst, ohne Sünde. Und er hat deine Schuld an den Kreuz getragen und bezahlt dafür. Und wenn du deine Schuld bekennst, deine Sünden und dich ihm anvertraust, wird er dir vergeben. Und er wird dich reinmachen und er wird dich heilen. Und du wirst dein Kind oder dein Enkelkind oder deinen Patienten, den du umgebracht hast, im Himmel sehen. Und da wird Versöhnung sein und da wird Heil sein und Herrlichkeit sein. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben und Vergebung zu geben. Also wir wollen niemanden verdammen heute Morgen, wenn wir diese Fakten aufzeigen und besprechen. Bei Jesus gibt es Vergebung und Heilung. Das ist unsere Hoffnung. Aber so ist die Lage bei uns in Deutschland. Also kann Kinder mit der richtigen Begründung eigentlich bis zur Geburt umbringen. Und dann irgendwann wird das Kind geboren und dann plötzlich gilt es als Mord oder als Totschlag, wenn man dieses Kind umbringt. Und diese Wissenschaftler in Australien, die haben gefragt, warum eigentlich? Geburt ist doch auch keine logische Grenze, ist doch auch willkürlich. Lassen wir uns doch ein bisschen mehr Zeit, um zu sehen, ob wir die Kinder wirklich wollen. Und ich würde sagen, sie haben recht. Es ist barbarisch, so zu denken, aber es ist logisch. Es macht Sinn, wenn man von deren Denkvoraussetzungen ausgeht. Und ich bin keiner, der diese Denkvoraussetzungen teilt. Aber Leute, wenn wir es für in Ordnung finden, dass Kinder vor ihrer Geburt umgebracht werden, dann soll es uns eigentlich nicht allzu sehr stören, wenn sie nach der Geburt umgebracht werden. Ich meine, ist das wirklich so der große Unterschied? Für das Kind hat sich rein die Umgebung geändert, sonst nicht viel eigentlich. Und wenn wir Eltern oder als Gesellschaft, dass wir es für das eigene Wohl halten, höher achten als das Wohl des Kindes und es wichtiger ist, dann warum nicht? Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass so sein sollte. Das ist nicht die Weltanschauung und die Denkvoraussetzungen, die ich teile. Aber es ist wichtig zu sehen, dass unsere Weltanschauung, dass, wie wir die Welt sehen, wie wir den Menschen sehen, dass es ganz praktische Auswirkungen hat, oft tödliche Auswirkungen hat. Wie wir denken, so werden wir letztendlich auch handeln. Und die große Frage ist, die wichtige Frage ist, wer oder was ist der Mensch? Und diese australischen Wissenschaftler folgen in ihrer Argumentation eigentlich nur einem anderen Australier, der jetzt in Princeton Bioethik unterrichtet, nämlich dem Peter Singer. Habt ihr sicher schon gehört. Der führt seit den 80er Jahren, würde ich sagen, schon dieselbe Diskussion. Und der ist ein Atheist. Der ist ein Anhänger der Evolutionsreligion. Und ich nenne es bewusst so, weil es religiöser Glaube ist. Wissenschaft kann nichts über den Ursprung des Lebens sagen. Kann man nicht wiederholen, kann man nicht beobachten, ist naturwissenschaftlich nicht relevant. Er ist Atheist, der glaubt an die Evolutionsreligion. Und wenn man der Argumentation folgt, dann unterscheidet sich der Mensch eigentlich nicht grundlegend vom Tier. Peter Singer sagt sogar, wir sollten nicht von Menschen sprechen, sondern eigentlich nur von der Spezie Homo sapiens. Das wäre angebrachter. Das heißt, der Mensch unterscheidet sich nicht von Grund auf vom Tier, sondern eigentlich dann nur eben in bestimmten Eigenschaften. Eben wenn dieser Mensch dieses Ich-Bewusstsein entwickelt oder die Fähigkeit zu planen oder reflektiert, zu denken oder moralische Entscheidungen zu treffen und das alles sehr willkürlich und ich meine, wer kann schon genau die Eigenschaften festlegen? Aber wenn das so ist und du diese Eigenschaften hast, dann bist du eine Person. Aber wenn das nicht so ist, weil du zu jung bist oder von mir aus zu alt bist und dement bist oder Alzheimer hast oder weil du geistig behindert bist oder weil du einen Unfall hattest und einen Hirnschaden erlitten hast, dann bist du plötzlich keine Person mehr, sondern eben nur mehr ein Homo sapiens. Und nicht wirklich höher und mehr wert als ein Tier. Und wir schlachten Tiere, also kann es ja ethisch nicht allzu verwerflich sein, dasselbe auch mit dir zu tun, solange wir das schmerzfrei zustande bringen. Das ist die Argumentation, das ist das Denken, es ist logisch. Wenn du nur irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium bist, zufällige Anhäufung von Materie, ein Tier, dann musst du deinen Wert wirklich über chemische oder ökonomische Überlegungen bestimmen. Dann hast du einen relativ geringen Wert, einen relativ begrenzten Wert und ich würde sagen auch einen begrenzten Sinn. Aber das ist nicht, was wir glauben als Christen. Lasst uns zum Abschluss nochmal ganz kurz die Wahrheit ansehen aus Gottes Wort. Christlicher Standpunkt, die biblische Sicht eines Menschen. Und die biblische Sicht ist, dass du und jeder Mensch unendlich wertvoll ist. Erstens nämlich, weil Gott die wunderbarste und wichtigste Person im ganzen Universum dich wollte und dich will und mich will und uns alle Menschen will. Die Bibel sagt uns, dass Gott das Universum und unseren Planeten geschaffen hat für uns, damit wir hier in Beziehung mit ihm leben können. Und übrigens auch die ganzen Pflanzen, die ganzen Tiere für uns. Und dann als Krone der Schöpfung hat Gott den Menschen geschaffen. Und in 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Person. Persönlicher Gott schafft den Menschen als Person. Und in 1. Mose 2 lesen wir, dass Gott dem Menschen seinen Atem oder seinen Geist einhauchte und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also die biblische Sicht ist, der Mensch ist nicht Person, weil er bestimmte Eigenschaften hat, sondern der Mensch ist Person von Anfang an, weil Gott eine Person ist und Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und du bist als Mensch viel höher als ein Tier. Viel mehr wert. Du bist anders als ein Tier. Du bist geschaffen als Person, als ein Gegenüber für Gott. Und dann lesen wir weiter, Gott hat die Menschen als Verwalter über die Schöpfung eingesetzt. Und ja, wir sollen gute Verwalter sein. Und er hat den Menschen die Pflanzen und die Tiere zum Essen gegeben. Aber Gott hat von Anfang an ganz klar gesagt, einen Menschen darf niemand töten. 1. Mose 9, Vers 5, da wird gesagt, wer einen anderen Menschen tötet, von dem werde ich, sagt Gott, die Seele des ermordeten Menschen einfordern. der Menschen Blut vergisst, dessen Blut soll vergossen werden. Und die Begründung ist da, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Das heißt, das menschliche Leben, jeder Mensch ist so wertvoll, dass Gott sagt, niemand darf das antasten. Und ihr kennt die 10 Gebote. Ein Gebot lautet, du sollst nicht morden. Das ist was, was wir Menschen nicht tun dürfen. 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und dann wird gesagt, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Also Gott wird Mörder richten. Und das hat eine geistliche Dimension, das hat eine ewige Dimension. Die biblische Sicht ist, wir Menschen sind Gottes Geschöpfe. Deswegen gehören wir auch ihm. Und er hat uns das Leben gegeben und deswegen ist auch Gott der Einzige in diesem Universum, der das Recht hat, Leben zu nehmen. Kein Mensch darf das tun. Wenn ein Mensch einen anderen umbringt, dann spielt er eigentlich Gott. Und Gott sagt, er nimmt das sehr persönlich. Und er wird sich das nicht gefallen lassen. Also der erste Punkt ist, du bist wertvoll, weil Gott dich oder uns Menschen als Person in seinem Bild erschaffen hat, als Personen, mit denen er Beziehung haben will. Zweitens würde ich aber sagen, es gilt auch für dich persönlich. Gott hat nicht nur den Menschen allgemein erschaffen oder die Menschen erschaffen, sondern Gott hat auch bei deiner ganz persönlichen Entstehung seine Hände im Spiel gehabt. Zum Beispiel im Psalm 139 lesen wir, du bildetest meine Nieren, das heißt mein Herz, mein Innerstes. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also du bist handgemacht von Gott. Gott persönlich hat dich erschaffen. Mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Begabungen, mit deinem Aussehen. Du bist einzigartig. Niemand ist so wie du. Du bist eine limitierte Edition von einem Stück. Deswegen bist du unendlich wertvoll. Und Gott will dich ganz persönlich. Und er will dich gebrauchen. Er will, dass du ihn kennst. Du bist gewollt von Gott. Und das gilt für jeden Menschen auf diesem Planeten, ab der Empfängnis. Und der dritte Punkt ist, du bist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll, weil Gott den höchsten Preis für dich bezahlt hat, der je bezahlt wurde für irgendwas in diesem Universum. Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist für dich gestorben, um dich von deiner Schuld zu befreien und Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott möglich zu machen. So sehr hat Gott die Welt, das heißt jeden Menschen geliebt, dass er das getan hat. Und ich glaube, Jesus wäre gestorben für dich, wenn du der einzige Mensch wärst auf diesem Planeten. So sehr schätzt dich Gott. Preis, den er auf den Tisch gelegt hat für dich oder besser auf das Kreuz gelegt hat für dich und jeden Menschen war Jesus. Und er hat unendlichen Wert als Gott. Also du bist unendlich geliebt, du bist unendlich wertgeschätzt von Gott. Und aus diesem Grund, weil dem so ist, hat jeder Mensch unendlich viel Wert. Jedes einzelne Menschenleben. Unabhängig vom Alter, ob du geboren bist oder nicht geboren bist, unabhängig von Gesundheit, ob du gesund bist oder krank bist, unabhängig, ob du behindert bist oder normal, unter Anführungszeichen. Ich meine, wer ist schon normal? Ich natürlich, ne? Ist klar. Unabhängig von Intelligenz und Besitz und Aussehen und Begabungen und Eigenschaften. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll, einfach weil er Mensch ist. Ein Mensch, der von Gott geschaffen wurde in seinem Bild als Person. Ein Mensch, der geliebt und gewollt ist von Gott. Deswegen ist jeder Mensch schützenswert. von Anfang seines Lebens, von der Empfängnis bis zum Ende seines gottgegebenen Lebens. Das ist die Lehre von der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Und deswegen wollen wir Menschen oder wir Christen jeden einzelnen Menschen als so wertvoll behandeln, weil das ist, wie Gott ihn sieht. Und Christen sollten und sind Gott sei Dank oft an der vordersten Front, wenn es darum geht, Menschen zu lieben und Menschen zu helfen und besonders denen, die bedürftig sind und die Schwächsten. Und wir sehen, dass Gott sagt, im Alten Testament schon, und er hat Israel zurechtgewiesen eigentlich, weil sie nicht barmherzig waren mit den Schwächsten in ihrer Gesellschaft, mit den Waisen und den Witwen, sondern weil sie ausgebeutet haben. Und Gott sagt uns Christen, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, mehr eigentlich, Philipperbrief, oder? Achtet einander höher, den anderen höher als euch selbst. Gott hat uns berufen, dass wir uns aufopfern für andere und nicht andere für uns. Und die Schwächsten in unserer Gesellschaft, würde ich behaupten, sind die ungeborenen Menschen. Und sie brauchen uns, sie brauchen unsere Stimme. Ungeborene Menschen sind in unserer Gesellschaft leider weniger gut geschützt als zum Beispiel ungeborene Vögel. Du kannst ein Vogelei von einer geschützten Vogelart kaputt treten und wirst bestraft dafür. Das hat eine Konsequenz. Du kannst einen ungeborenen Menschen ermorden ohne Konsequenz. Schwächsten sind die Ungeborenen. Schwächsten sind auch oft deren Mütter, auf die unglaublicher Druck ausgeübt wird. Und von denen in manchen Fällen von der Gesellschaft sogar erwartet wird, dass sie sich dafür entscheiden, ihr Kind umbringen zu lassen. Das ist furchtbar. Und Liebe ist was Praktisches. Und deswegen haben wir Gäste heute hier, die sich für diese Schwächsten in unserer Gesellschaft einsetzen. Und wichtig für uns ist, dass wir nicht nur theoretisch glauben, sondern dass es praktisch wird. Und ich möchte euch nach vorn bitten jetzt. Wir haben heute Morgen bei uns den Christian Aufiero und die Martina Scharnberg von der Organisation Pro Femina in Heidelberg. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind.
Und ja. Und Christian, vielleicht die erste Frage an dich: Was macht ihr denn so? Vielleicht stellst du uns mal eure Arbeit kurz vor.
Wir sind eine Schwangerschaftskonfliktberatungsorganisation, die schwangeren Frauen, die eben ungewollt schwanger sind, also sie stellen eben fest, sie sind schwanger und denken sich, oh Gott, alles, nur das nicht. Diese Frauen beraten wir und diesen Frauen wollen wir die Hilfe zur Verfügung stellen, damit sie sich eben dann am Ende doch für ihr Baby und für ein Leben als Familie mit dem Kind entscheiden.
Wie erreicht ihr denn diese Frauen?
Also die Frauen erreichen uns. Es ist eben so, es gibt unterschiedliche Zugangswege. Man kann uns erreichen per E-Mail, man kann uns telefonisch natürlich erreichen. Und damit die Frauen uns erreichen, haben wir unsere gesamte Werbung ins Internet verlegt. Das heißt, wir haben eine Homepage und diese Homepage bewerben wir sehr, sehr intensiv. Und die Frau entscheidet dann eben individuell, ob sie die kostenlose Hotline anwählt. Das ist eine 0800er Nummer, die aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz erreichbar ist. Oder ob sie uns lieber erstmal eine E-Mail schreibt, was noch ein bisschen anonymer, ein bisschen unpersönlicher ist und nicht gleich so einen persönlichen Kontakt schafft.
Wie ist denn eure Telefonnummer?
Unsere Telefonnummer ist 08000 60 67 67. Und wenn Sie da anrufen, haben Sie so bezaubernde Persönlichkeiten am Telefon wie unsere Frau Scharnberg, die Ihnen dann weiterhilft und versucht einfach die Probleme zu lösen, die hinter dem Wunsch, hinter dem Willen zur Abtreibung stehen.
Und eure Webseite?
Unsere Webseite heißt vorabtreibung.net. Die heißt deshalb so, weil wir der Frau ganz klar sagen möchten, hier geht es um die Frage Abtreibung ja oder nein. Und wir wollen auf dieser Plattform alle Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind. Und wir wollen auf dieser Seite eben auch unser Beratungsangebot sehr, sehr deutlich nach vorne stellen und hervorheben, damit die Frau weiß, hier kann ich anrufen, wenn ich eine Frage habe.
Wir hatten es vorhin davon, wollen Frauen eigentlich abtreiben? Was ist eure Erfahrung? Von den Frauen, die zu euch kommen, wie viele entscheiden sich gegen eine Abtreibung, wie viele für eine Abtreibung? Habt ihr da Erfahrungswerte?
Ja, klar, wir haben natürlich auch eine Statistik, aber es sind jetzt zwei Fragen, die du gestellt hast. Die eine ist, wollen die Frauen abtreiben? Und wir erleben, dass der überwältigende Anteil der Frau eigentlich die Abtreibung nicht will. Also Abtreibung oder eine ungewollte Schwangerschaft und eine Konfliktsituation ist eigentlich ein Zustand, den sich niemand auf der Welt wünscht. Also es gibt keine Frau, die sich in jungen Jahren denkt, Mensch, so eine Abtreibung irgendwann mal, das, die Erfahrung muss ich auch machen. Also sowas ist Quatsch. Also das ist eine Situation, die sich niemand wünscht. Niemand auf der ganzen Welt wünscht die Situation. Und jeder Frau wäre es lieber zu sagen, nach dem Schwangerschaftstest, hurra, ich werde Mutter, ich kriege ein Baby. Also das heißt, wollen tut man eine Abtreibung eigentlich nie. Mhm. Es sind immer Umstände, die dazu führen, dass die Frau sagt, ich kann das Kind nicht kriegen. Und viele gehen so weit zu sagen, also das ist ein unglaublicher Fehler, diese Abtreibung jetzt vorzunehmen. Aber ich habe einfach keine andere Wahl. Mhm. Wenn der Partner nicht Ja sagt, wenn die Eltern nicht Ja sagen, wenn der Arbeitgeber ganz klare Signale gegeben hat in der Vergangenheit, also wer hier ein Kind kriegt, der scheidet aus und nach dem Mutterschutz möchte ich euch hier nicht mehr sehen. Oder wenn man sich von der Gesellschaft geächtet wird, weil man zu alt ist. Oder wenn die finanziellen Sorgen so erdrückend sind, dass man einfach nicht glaubt, dass man es überhaupt schaffen kann, dann ist der Druck eben so groß, dass die Frau sagt, nee, Abtreibung ist eigentlich was Furchtbares, auch was, was mit mir, mit meinem Körper passiert, aber ich sehe keine andere Wahl. Mhm. Ja. Und deswegen erleben wir eigentlich auch, also von dieser Perspektive kommend ist dann auch eher verstehbar, warum von den Frauen, die zu uns kommen und die von uns wirklich beraten werden, also wenn das Telefongespräch einfach länger als 3 Minuten dauert und man wirklich von Beratung sprechen kann, da kennen wir die Ergebnisse und da wissen wir, dass sich 70% nach der Beratung und nach einem konkreten Angebot der Hilfe für ihr Baby entscheiden. Und das beweist eigentlich, dass dieses Massenphänomen der Abtreibung in Deutschland und bei 110.000 Offiziellen müssen wir von dem Massenphänomen ja sprechen, ja, dass dieses Phänomen eigentlich ein Phänomen der unterlassenen Hilfeleistung ist. Also sprich, würde es viel mehr Beratung und Hilfe geben in der Art, wie wir sie zur Verfügung stellen, würden dramatisch weniger Abtreibungen in Deutschland stattfinden.
Martina, du bist jetzt eine von diesen Beraterinnen. Gibt es eine Geschichte vielleicht von einer schwangeren Frau im Konflikt, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Zumal so ein bisschen erzählen, wie so ein Beratungsvorgang aussehen kann.
Ja, gerne. Also ich denke da gerade an eine Frau, mit der ich jetzt schon seit fast 2,5 Jahren in Kontakt bin. Die war 19 damals, als sie von der Schwangerschaft erfahren hat, natürlich auch ungeplant. War gerade einen Tag, bevor sie bei uns angerufen hat, auch erst bei der Frauenärztin. Also war noch völlig unter Schock und völlig verzweifelt, völlig überfordert auch mit der Situation. Hatte gerade erst mit ihrer Ausbildung angefangen und hatte einen Freund, mit dem sie schon 3 Jahre zusammen war, auch eben erst 19, also beide noch sehr, sehr jung, so der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Und er hat dann, wie viele andere Männer oder Partner, Kindesväter, dann in dieser Situation eben reagieren, auch gleich gesagt, kann er sich überhaupt nicht vorstellen und dass er sich eine Abtreibung wünscht. Da dann eben auch schon so sie sehr verletzt, enttäuscht, wo sie sich sehr im Stich gelassen gefühlt hat, wenig verstanden hat. So in ihrer eigenen Zerrissenheit, weil sie schon auch gesagt hat, eigentlich im ersten Moment dachte sie auch nur Abtreibung, wie soll das denn sonst gehen? Aber dann so mit bisschen überlegen, sie hatte als Schülerin schon mal ein Referat gehalten, auch zu dem Thema, hatte sich also schon mal damit auseinandergesetzt und hatte auch Angst vor den psychischen Folgen von der Abtreibung und also hat sich da wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Dazu kam dann ihre Mutter, sie hat noch bei ihrer Mutter gewohnt, die dann massiven Druck auf sie ausgeübt hat und gesagt hat, also wenn du dein Kind bekommen willst, dann nicht hier bei mir, nicht mit mir, dann musst du das alleine schaffen. Also hatte sie ihr angedroht, sie rauszuwerfen, aus der Wohnung zu werfen und eigentlich auch aus einer Sorge, sagen wir mal, aus einer falsch verstandenen Sorge, weil sie selber alleinerziehende Mutter war und eigentlich ihrer Tochter das nicht zumuten wollte, ähnliche Erfahrungen machen zu müssen. Und gleichzeitig hat es ihr damit natürlich noch schwerer gemacht. Und diese junge Frau hat dann nach einigen Gesprächen, einigen Tagen diese wahnsinnig mutige Entscheidung getroffen, ihr Kind zu behalten. Also hat sich gegen ihre Mutter durchgesetzt, gegen ihren Freund und hat es tatsächlich in Kauf genommen, dann rauszufliegen. Also musste bei einem Freund unterkommen, hat sich dann eine eigene Wohnung gesucht und musste ihrer Mutter beweisen, dass sie ihre Ausbildung alleine schafft. Und das hieß dann für uns, dass wir das Schulgeld übernommen haben für sie, also da eingesprungen sind, um ihr diese Sicherheit zu geben, es auch ohne die Mutter zu schaffen. Und darum ging es dann auch in den ersten Gesprächen. Also wie kann sie es schaffen, ohne ihren Freund, ohne ihre Mutter einen Weg mit ihrem Kind zu sehen? In dieser Zeit, wo sie noch so sehr hin und her gerissen war, aber auch schon sehr unter Zeitdruck war, weil die Frauenärztin dann auch meinte, ja, medikamentöser Abbruch scheint irgendwie leichter verträglich zu sein, dafür hätte sie nicht mehr viel Zeit. Und so war sie wie viele anderen auch diesem enormen Zeitdruck dann auch ausgeliefert. Hat sich, wie gesagt, für ihr Kind entschieden, es ist heute fast 2 Jahre alt, ist glückliche Mama, leider alleinerziehende Mutter, aber hat wirklich allen Grund, stolz zu sein auf das, was sie geschafft hat. Und das ist sie auch, hat ihre Ausbildung fast beendet. Also wir sind immer noch in recht engem Kontakt. Und ihre Mutter ist mittlerweile auch stolz auf sie. Also die steht auch wieder voll hinter ihr. Und der Partner, ja, leider eher nicht. Aber das ist so ein Fall von diesen längerfristigen Beratungen, Begleitungen, die, ja, an denen ich immer wieder denke, mit der ich auch immer wieder Kontakt habe.
Ja. Das ist dann durchaus längerfristig auch angelegt, ja, diese Beziehung mit euch. Mhm.
Aber ich wollte auch noch kurz von einem anderen Fall erzählen, weil der mich sehr, sehr bewegt hat und uns alle sehr, sehr bewegt hat, der auch aktueller noch ist. Also die Frau hat letztes Jahr im Sommer angerufen und nochmal so eine ganz andere Art von, Schwangerschaftskonflikt. Also sie hat dann, es war ein Wunschkind, sie hat sich jahrelang schon ein Kind gewünscht und war dann endlich schwanger und ganz glücklich und hat dann in der 9. Woche eine ganz, ganz schwere, ja, Diagnose bekommen, also gesagt bekommen, dass ihr Kind nicht lebensfähig sein wird und dass ihr Kind eine Anencephalie hat, also die Schädeldecke war nicht ganz geschlossen, das Gehirn war nicht ganz entwickelt, ausgeprägt. Und ja, dann war sie eben in diesem Schock, in diesem Trauerzustand auch, sich von ihrem, ja, gesunden Wunschkind verabschieden zu müssen, hat dann in dieser Verzweiflungssituation bei uns angerufen, war schon bei 4 Ärzten, also hatte dann irgendwie eine Woche davon gehört und war schon bei verschiedenen Ärzten, auch bei einer Psychologin, die speziell für vorgeburtliche Diagnostik auch da empfohlen wird. Und bis auf einen haben ja alle zur Abtreibung geraten, dass sie sich das nicht antun muss, beziehungsweise ja, in diesem Denken, dass man es ihr damit leichter machen könnte oder eben auch leider das Häufige bei solchen Diagnosen, dass zur Abtreibung geraten wird. Und damit kam sie nicht wirklich klar, beziehungsweise dachte dann, weil sie es nicht ertragen hat, diese Vorstellung, diese Schwangerschaft auszutragen oder auch den Gedanken, was tue ich meinem Kind an, wie sehr wird mein Kind leiden. Also sie dachte selber schon, war eigentlich kurz vor der Abtreibung gestanden und dachte, sie würde ihr Kind damit erlösen letztendlich oder sich auch. Und dann ja im Lauf von einigen Gesprächen hat sie auch mehr und mehr verstanden, was es für einen Unterschied macht, ob sie der Natur ihren Lauf lässt, also das Kind so lange bei sich behält, wie es eben bleiben will, und sie dem Kind selbst so lange Mutter sein kann, wie es eben lebt, oder ob sie das Leben ihres Kindes aktiv beendet durch eine Abtreibung, und was das auch in der Trauerbewältigung danach für einen Unterschied macht. Und das hat sie verstanden und dann eben auch diese beruhigende Information, dass ihr Kind im Mutterleib alles hat, was es zum Leben braucht und nicht leiden muss. Und danach, nach der Geburt, dass man auch ganz viele Methoden, Möglichkeiten hat, dass das Kind nicht leiden muss, solange es lebt. Mhm. Und diese Frau hat ihr Kind bekommen und uns jetzt erst kürzlich einen ganz, ganz bewegenden Dankesbrief geschrieben, uns erzählt, dass ihr Kind im Januar auf die Welt kam und dass es der glücklichste Tag in ihrem Leben war und ja, dass sie ihr Kind nach 10 Stunden hat wieder gehen lassen müssen. Aber ja, dass diese Stunden für sie eben eine Zeit waren, die ganz besonders waren, die sie nicht missen will, wo sie ihr Kind küssen, berühren, kennenlernen durfte. Und ja, schreibt, also ein kurzes Zitat, dass dieses Kind ihr so viel Liebe geschenkt hat, dass es für ein ganzes Leben reicht und dass es der glücklichste Tag in ihrem Leben war, obwohl sie ihr Kind auch gleich wieder hat gehen lassen müssen. Aber sie wusste, dass sie das Richtige getan hat und bei aller Trauer hat dann diese Dankbarkeit und dieses Glück überwogen, diesem Kind das Leben geschenkt zu haben, es kennengelernt zu haben. Das hat uns alle sehr bewegt.
Ja. Oh. Mir fällt es so schwer, nicht zu heulen.
Ja.
Habt ihr schon mal erlebt, dass eine Mutter es bereut hat, sich für ihr Kind zu entscheiden?
Also ich glaube, Gegenteil das ist davon? Eine Suggestivfrage. Nein, das gibt es natürlich nicht. Es kommt nicht vor. Also bei uns stehen mehrere Leute bereit, die sofort eins aufnehmen würden bei sich zu Hause, aber es hat uns noch keine ihr Baby zurückgebracht und gesagt, das habt ihr mich so lange bequatscht, bis ich das bekommen habe. Das habt ihr jetzt davon. Also wir warten auf diesen Tag. Wir warten auf diesen Tag seit vielen, vielen Jahren, aber er ist noch nicht da. Es macht einfach einen unglaublichen Unterschied. Wenn man das Kind dann in seinen Armen gehalten hat, ich meine, also gut, ich gehöre speziell zu den Menschen, die sofort am Boden liegen, wenn sie ein Baby sehen, aber an sich glaube ich, ich meine, Mutter werden ist mit Sicherheit eine der schönsten Dinge der Welt, die es gibt und niemand möchte darauf verzichten. Im Gegenteil, oft, gerade wenn die Situation schwierig ist, ist ja so ein Jahr zu einem Kind und so eine Geburt ist ja meistens wirklich der Durchbruch aus einem Teufelskreis. Wenn einem alle sagen, du schaffst es nicht, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist überlastet, du hast schon 5 und es ist ja asozial. Und also wenn der Druck so stark ist und man dieses Kind bekommt, ja, man zeigt ja auch allen, ich hab's doch geschafft. Also da hängt so viel damit zusammen. Ja? Und man betrügt die Frauen eigentlich, wenn man sagt, ach, ob du abtreibst oder ob du das Kind bekommst, das ist dasselbe und es kommt aufs Gleiche hinaus. Du wirst damit schon fertig, wenn nicht, gehst halt zum Psychiater und so. Man betrügt diese Frauen, wenn man ihnen Beratungsschein in die Hand drückt und sagt, mach, was du willst. Man betrügt die Frauen um das größte Erfolgserlebnis in ihrem Leben. Und deswegen beraten wir ohne Wenn und Aber zum Leben. Auch dann, wenn es eine Diagnose gibt, dass dieses Kind vielleicht nur wenige Stunden, Tage zu leben hat. Es macht einen fundamentalen Unterschied für den Rest des gesamten Lebens dieser Frau, ob sie Ja zu ihrem Baby gesagt hat und ihm all die Liebe gegeben hat, zu der sie fähig war. Und wenn es nur 10 Stunden war. Es macht einen fundamentalen Unterschied im Vergleich zu einer Abtreibung. Und es ist für uns schwer, diesen Standpunkt immer wieder auch zu vertreten, weil man sagt, das sind Fundamentalisten, das sind Irre, die raten sogar einer Frau bei einem schwerstbehinderten Kind zur Geburt natürlich. Und darum sind wir natürlich wahnsinnig dankbar, wenn wir solche Zeugnisse haben, wenn uns die Frauen zurückschreiben und sagen, ja, das war das Beste. Und was anderes haben wir noch nie erlebt, aber es kommt natürlich vor, dass wir keine Rückmeldung bekommen. Deswegen ist natürlich so ein Zeugnis und so ein Brief etwas Einmaliges für uns. Und wir geben diese gute Botschaft einfach auch weiter, um dieses Umdenken anzustoßen, das so wichtig wäre für unsere Gesellschaft, dass man versteht, was da passiert jeden Tag. Ja.
Martina, wenn jetzt so eine Frau im Konflikt bei dir anruft, wie sieht so ein Gespräch dann so ungefähr aus? Welche Schritte gehst du mit so einer Frau am Telefon oder auch im persönlichen Gespräch? Wie geht ihr damit um?
Also ganz oft ist es ja so, also es ist schon unterschiedlich, mit welchen Anliegen die Frauen anrufen. Sie sind immer in einer schwierigen Situation, immer auch ungeplant schwanger, aber ganz oft haben sie so ganz konkrete, erstmal sachliche Fragen, weil sie ja sich beide Wege überlegen und dann auch sich für die Abtreibung informieren wollen. Also haben da oft ganz konkrete Fragen zum Ablauf, worauf sie achten müssen, ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt zum Beispiel. Und wir versuchen dann erstmal, ja, ihre Situation zu erfassen, zu verstehen, so ein bisschen, ja, mit ihr in ihre momentane Not und Verzweiflung reinzugehen. Also was die größte Sorge ist, was die größte Not ist, wie sie im ersten Moment reagiert hat. Oft freuen die Frauen sich ja im allerersten Moment auch und dann kommen aber erst so all die Bedenken, wie der Partner im ersten Moment reagiert hat. Davon hängt eben sehr oft sehr viel ab und es bringt es dann oft auch noch mehr ins Wanken in Richtung Abtreibung. Also versuchen wir erstmal wirklich ja, mit aller Zeit uns in ihre Situation hineinzuversetzen und wirklich zu verstehen, wo sind die Sorgen, die Nöte, was waren aber auch so ihre Wünsche, wie hat sie sich ihr Leben vorgestellt, um dann eben auch diesen nächsten Schritt zu gehen, mit ihr zu überlegen, was bräuchte sie denn, also was würde es ihr leichter machen oder wer würde es ihr zutrauen, also nach Ressourcen zu suchen in ihr selber. Wie ist sie mit früheren Krisen umgegangen? Was hat sie schon alles geschafft in ihrem Leben? Also weil in dieser Verzweiflung sieht man oft eben auch nur die Unmöglichkeit und es scheint einfach nicht zu schaffen. Es scheint wie ein riesiger Berg zu sein. Und sie dann wieder dahin zu führen, was hat sie schon mal geschafft und ihr wieder so ein Stück Selbstvertrauen zurückzugeben oder eben auch zu sehen, ja, gibt es vielleicht eine Mutter oder eine gute Freundin, irgendjemand, der sagen würde, das schaffst du, selbst wenn jetzt nicht der optimale Zeitpunkt ist, selbst wenn dein Partner jetzt gerade erstmal das nicht akzeptieren kann, um dann eben zu überlegen, ja, wie könnte es gehen, was würde ihr helfen, eine Perspektive zu sehen. Und da versuchen wir dann auch möglichst konkret schon zu überlegen, ja, was bräuchte sie?
Ja, was bräuchte sie?
Ja.
Welche konkrete Hilfe bietet ihr da an oder welche konkrete Hilfe wird hauptsächlich benötigt von solchen Frauen?
Also so der häufigste Grund oder das, was meistens hinter einem Schwangerschaftskonflikt sich verwirkt, ist ja auch ein Partnerschaftskonflikt, der dann vielleicht war die Beziehung vorher gut, aber dann in dem Moment voll ausbricht. Und daher bieten wir oft dann auch ein Gespräch mit dem Partner an. Oder wenn sie in der Nähe wohnen, laden wir sie auch zu einem Paargespräch zu uns ein. Aber da wir eben viele Frauen auch deutschlandweit oder darüber hinaus beraten, bieten wir auch telefonische Gespräche mit dem Partner an, die sich nicht unbedingt immer dann auch darauf einlassen oder versuchen, mit ihr zu überlegen, wie kann sie jetzt mit ihrem Partner umgehen, formulieren, was sie sich eigentlich wünscht und was sie sich nicht wünscht. Also versuchen da in dieser ganz zentralen Frage so mit ihr das zu überlegen, zum Beispiel. Oder dann konkreter, also viele wohnen irgendwo, wo sie keine Omas, Opas in der Nähe haben, beruflich weit weggezogen. Und dann geht es so um die Frage, ja, so eine Art Ersatzoma zu suchen, jemand, der sie dann entlasten kann, wenn das Kind da ist. Solche Dinge. Oder auch finanzielle Fragen, also wenn die dann schon am Rechnen sind und sagen, das mit dem Elterngeld, weiß ich gar nicht, wie das ausreichen soll, wie wir das schaffen können. Dann geht es auch um finanzielle Unterstützungsangebote. Aber oft auch ganz konkret vor Ort jemanden zu suchen, der vielleicht bei der Wohnungssuche helfen kann, wenn es um eine größere Wohnung geht. Oder ganz praktisch auch unterstützen kann. Ne? Ganz unterschiedlich.
Okay, dann was können wir tun, wenn wir bei dem Helfen sind? Was können wir jetzt als Menschen, die ein Anliegen haben, für andere Menschen und anderen in ihrem Leben zu helfen. Wie können wir Schwangeren in so Notsituationen helfen?
Ich denke, dass das Wichtigste, das Fundament unserer Arbeit ist das Gebet. Ja, weil darauf baut unsere Haltung auf, darauf baut natürlich auch die Hoffnung, dass die Gnade letztlich alles bewirken kann. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir ansonsten, mal vom Beten abgesehen, die Hände in den Schoß legen können, sondern jeder kann sich eben einbringen in der unterschiedlichsten Weise, die ihm eben für ihn passt. Das eine ist ein ehrenamtliches Engagement. Frau Scharnberg sprach ja gerade davon, dass wir den Frauen oft konkrete Hilfe zur Verfügung stellen, denn unsere Beratung ist ja so, dass die Frau im Mittelpunkt steht und die Probleme, die sie benennt, sollen gelöst werden. Das heißt, wir gehen nicht mit einer Schablone drüber und backen uns die Frau so, wie wir sie gerne hätten, um dann ihre Probleme zu lösen, sondern wir fragen sie ja, was die Ursachen sind, was der Konflikt ist, wie die Konstellation aussieht und helfen dann eben punktuell. Und da, wo es eben um Tagesmütter geht, ist es natürlich hilfreich, dass wir eine Helferkartei haben, wo sich jeder eintragen lassen kann, der möchte. Und dann gucken wir das nach Postleitzahlen durch, haben dann 2, 3 Optionen, telefonieren mit den Leuten, können sich vorstellen, hier mitzuhelfen bei einem Umzug, können sich vorstellen, zweimal im Monat das Kind abzunehmen oder die Einkäufe zu erledigen? Oder können Sie sich vielleicht sogar vorstellen, für uns im Rahmen von einem 400-Euro-Job als Tagesmutter zur Verfügung zu stehen für das Baby, das da zur Welt kommt? Also das ehrenamtliche Engagement direkt an den Schwangeren dran ist eine zweite Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit, die Sie natürlich haben, ist, uns ehrenamtlich zu unterstützen. Bei uns in Heidelberg, also hier ist jetzt, ja gut, man fährt eine halbe Stunde zu uns, zum Büro etwas mehr. Also wir brauchen immer wieder natürlich ganz normale Hilfen dort im Büro, die uns unterstützen, weil jede Mitarbeit, die wir nicht bezahlen müssen, ist für uns natürlich eine Erleichterung. Die nächste große Hilfe, die wir eben brauchen, weil unsere Arbeit finanziert sich allein durch Spenden. Das heißt, weil wir eben keine Beratungsscheine ausstehen aus Grundüberzeugung und weil wir eine überkonfessionelle christliche Organisation sind, bekommen wir keine staatlichen Mittel, bekommen aber auch keine Zuschüsse von den großen Kirchen im Land. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, Menschen zu finden, die sagen, für mich ist das ein wichtiges Anliegen und ich trage da meinen Beitrag eben mit dazu und trage meinen Beitrag bei. Und im Zuge dessen haben wir eine Aktion, Babyflaschenaktion, das wir heute auch durchführen. Dahinter verbirgt sich einfach die Idee, dass wir Babyflaschen verteilen und damit eben um Spenden bitten. Die Babyflaschen sind uns geschenkt worden von der Firma HIP, die uns da sehr, sehr großzügig viele tausend Flaschen zur Verfügung gestellt hat, mit denen wir in die Gemeinden gehen und die verteilen und so einfach große Sammlungen machen. Und auch hier brauchen wir dringend ehrenamtliche Unterstützer, die sagen, ich bin bereit, in Gottesdienste zu gehen, die Arbeit ganz kurz vorzustellen. Also sie werden von uns vorbereitet, keine Angst, sie müssen nicht die komplette Predigt übernehmen. aber da brauchen wir eben auch Freiwillige, die sagen, also 2-3 Mal im Jahr kann ich mir das vorstellen, in meinem Umkreis ein paar Kilometer zu fahren und eine Babyflaschenaktion durchzuführen und die dann nach 3 Wochen wieder einzusammeln und das Ganze dann an Pro Femina zu geben. Ja, und last but not least, natürlich, die einfachste Möglichkeit ist es einfach, uns mit Spenden zu unterstützen. Am liebsten natürlich in Form eines Dauerauftrags von zum Beispiel 10 Euro, weil wir natürlich der Großteil unserer Kosten sind natürlich die monatlichen Belastungen, vor allen Dingen die Gehälter und für die Beraterinnen und die Gehälter auch für die anderen, die bei uns hauptamtlich arbeiten, für die Miete und so weiter. Und auch den Frauen stellen wir eben sehr, sehr häufig kontinuierliche Hilfe zur Verfügung. Also es sind nicht einmalige Zahlungen, hier 1000 Euro kriegst du dann dein Baby, sondern das sind eben monatliche Zuschüsse, gerade wenn man zum Beispiel die Lücke füllt zwischen Elterngeld und letzten Netto und so weiter und sagt, also komm, die Hälfte übernehmen wir, damit ihr nicht aus dem Haus ausziehen müsst, das ihr erst vor 2 Jahren gekauft habt und so weiter und so weiter. Ja, und nochmal zurück auf den ersten Punkt, also das Gebet läuft bei uns so, Sie können ganz konkret einen Gebetsbrief bei uns abonnieren, dann bekommen Sie da einmal im Monat. Da sind exemplarisch ein paar Schwangerschaftskonflikte aufgestellt, für die Sie dann ganz konkret beten können. Denn insgesamt, also im letzten Jahr hatten wir 1.198 Frauen, mit denen wir im Beratungskontakt waren, unterschiedlich intensiv, unterschiedlich lange. Und davon wählen wir einfach so jeden Monat so zwischen 5 und 10 konkrete Beratungsfälle aus, für die Sie dann ganz persönlich und konkret beten können.
Vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt viel Information bekommen, auch wie wir praktisch helfen können. Vielleicht sagt ihr noch mal kurz die Telefonnummer und die
also Webseite. Die Nummer gegen Kummer heißt 08000 60 67 67 und da erreichen Sie unsere Beraterinnen. Wir haben 4 Beraterinnen, die Ihnen telefonisch zur Verfügung stehen und daneben gibt es noch 6 Online-Beraterinnen, die Frauen eben rein online in ganz Deutschland beraten.
Und die Webseite nochmal?
Vorabtreibung.net, www.vorabtreibung.net.
Vielen Dank, Martina Scharnberg und Christian Affiero von Pro Femina. Danke, dass ihr hier wart. Und ihr habt die Gelegenheit, hinten rechts von dem Tisch Babyflaschen mitzunehmen und zu sammeln die nächsten 3 Wochen. Bei euren Familien, Freunden, Bekannten. Ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, ein bisschen Meinungsbildung zu betreiben und Menschen zu sensibilisieren für das Thema. Es gibt auch Infobroschüren und Informationen für euch selbst zum Weitergeben. Und wir werden heute auch alles, was in der Spendenbox ist, direkt gleich mal unseren Freunden hier von Pro Femina mitgeben. Ich denke, wir sind gefordert. Wir wollen nicht einmal vor Gott stehen und dieselbe Anklage hören, die Israel gehört hat, nämlich ihr habt die Geringsten, die Schwächsten, ja, nicht wirklich geschätzt. Habt nicht wirklich Barmherzigkeit geübt. Hier haben wir eine wunderbare Gelegenheit, nicht nur Leuten zum Leben zu verhelfen und Müttern in ganz konkreten Notlagen zu helfen, sondern ja, wirklich auch Schätze im Himmel zu sammeln. Unser Christsein praktisch werden zu lassen. Und das ist ja immer die Herausforderung in unserem Leben, dass es praktisch wird und konkret wird. Also betet über diese Gelegenheiten, hier auch zu helfen. Und ich möchte noch gern beten zum Abschluss und dann singen wir ein Lied. Und ich denke, ihr zwei seid auch noch da, wenn ihr noch weiter Gespräche führen wollt oder noch weitere Informationen haben wollt. Und wenn ihr Gebet braucht oder sonst irgendein Gespräch haben möchtet, sind wir natürlich auch sehr gerne für euch da noch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein wahrer Menschenfreund bist. So ein Gott bist, der uns leidenschaftlich liebt. Und dass du alle Menschen liebst und dass du zu Extremen gegangen bist, extrem weit gegangen bist, um uns und jeden Einzelnen zu erlösen. Und ich bitte dich, Herr, gib du uns dein Herz für unsere Mitmenschen. Gib du uns dein Herz besonders für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und Herr, wir wollen eintreten für sie im Gebet, jetzt ganz konkret auch. Und wir wollen bitten, Herr, dass du einfach die Situation veränderst, dass es in Deutschland ein Klima gibt, wo Kinder willkommen sind und nicht erstmal als Last gesehen werden. Und zeig uns auch jeden ganz persönlich, Herr, wie wir Teil der Lösung sein können. Für uns da ganz konkret und persönlich. Und wir wollen auch für Pro Femina und alle Menschen, die dort arbeiten und ihren Dienst an diesen Schwächsten tun, beten, dass du sie segnest, Herr, dass du sie versorgst mit allem, was sie brauchen, sie beschützt. Bitten, dass du ja da ein großes Werk tust, und unser Herz ist es, dass viele Kinder leben dürfen und viele Frauen auch dieses Mutterglück erfahren dürfen. Und darum bitten wir dich, unseren liebenden, wunderbaren, barmherzigen, liebenden Gott, in Jesu Namen. Amen.